Heute zu Gast die bekannteste Psychotherapeutin Deutschlands, Stefanie Stahl.
Es geht ja nicht darum, ob man selber glücklich ist, sondern ob man sich auch irgendwie anständig benimmt. Und das sind die, die so stark eben auch mit ihren Eltern identifiziert sind und so eine Loyalität zu den Eltern verspüren, dass sie lieber, und das sind unbewusste Vorgänge, lieber ihr Leben lang glauben, ich bin schlecht, als sich einzugestehen, nee, meine Eltern haben wirklich da ein paar Fehler gemacht.
Wie kriegen wir rein methodisch das in unser Unterbewusstsein, in diese fetten neuronalen Datenautobahnen, die Jahrzehnte abgelaufen sind, wie kriegen wir erst ein kleines Trampelpfadchen dieser besseren Wissenssätze, die dann auch ähnlich stark werden wie diese falschen Autobahnen?
Da gibt es zwei Ansätze. Der eine ist, die Psyche macht nichts, ohne irgendeinen Gewinn zu haben, auch wenn der Gewinn scheinbar noch so paradox ist. Steffi, theoretisch ist mir alles klar, aber ich kann es trotzdem nicht fühlen. Also, wenn das der Fall ist, Chris, und viele halten das für Koketterie, aber es ist wirklich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich bin selbst eigentlich eine faule Sau. Ich muss mir nicht von morgens bis abends auf gut Deutsch den Arsch abreißen, um mir und anderen Menschen irgendetwas zu beweisen.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. Stefanie Stahl ist Diplompsychologin und Buchautorin. Ihr Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« wurde millionenfach verkauft und hat wirklich das Leben von so vielen Menschen verändert. Auch ihr Buch »Wer wir sind«, eins meiner absoluten Lieblingsbücher, ist seit Monaten, schon über Jahren in den Spiegel-Bestsellerlisten. Und dazu hat sie jetzt ein Arbeitsbuch geschrieben, was am 22. Mai rauskommt. Es ist eine ganz besondere Ehre, dass wir Steffi für den Auf und Ab-Podcast gewinnen konnten. Und es ist ein Gespräch geworden, was wirklich an so viele Gänsehautmomente hat. Wir haben über Emotionen gesprochen, warum Menschen negative Emotionen scheuen wie der Teufel das Weihwasser. Aber wir haben vor allem darüber gesprochen, wie wir emotionale Wunden heilen können. Wir haben über die vier Grundsäulen der menschlichen Psyche gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie wir erkennen können, ob wir einen Mehrwert daraus kriegen, wenn wir an unseren mentalen Themen, an unseren emotionalen Wunden arbeiten. Ich habe auch ein paar von meinen emotionalen Baustellen offengelegt und Steffi hat mir da sehr, sehr hilfreiche Tipps mit an die Hand gegeben, die, glaube ich, nicht nur mir helfen, sondern vielen, vielen anderen. Ich habe nur ein Drittel der Fragen, die ich eigentlich hatte, überhaupt stellen können. Wir hätten stundenlang weitersprechen können. Aber das, was wir besprochen haben, geht wirklich unter die Haut. Deshalb meine absolute Hörempfehlung in diesem Auf- und Ab-Podcast, das Gespräch mit Steffi Stahl. Steffi, erstmal herzlich willkommen im Auf- und Ab-Podcast. Wir sprechen in diesem Podcast ja darüber, was Menschen, die aus Krisen gestärkt zurückkommen, von denen unterscheidet, die vielleicht am Boden liegen bleiben und wirklich zerbrechen an diesen Krisen. Da gibt es wahrscheinlich keine bessere Expertin in Deutschland als dich, um darüber zu sprechen. Große Ehre, dass du da bist. Bevor wir in diese Themen einsteigen, Steffi, Tausende von Menschen, nicht nur in Deutschland, sondern auf der Welt, haben deine Bücher gelesen. Aber über dich als Person ist gar nicht so viel bekannt. Was ist denn das früheste Erlebnis in deinem Leben, was die Menschen kennen sollten, um die Frau zu verstehen, die du heute bist?
Ein ganz frühes Erlebnis war, also was mir jetzt spontan einfällt, ich sollte zum Zahnarzt gehen. Als Kind. Und habe mich im Badezimmer eingesperrt und habe gemerkt, dass ich mich allein mit Willen durchsetzen kann. Gab zwar Ärger danach, aber ich hatte es geschafft. Also das war einfach so ein Moment von Macht.
Ja.
Dabei war ich überhaupt keine Zahnarztphobikerin, auch nicht als Kind. Ich bin dann auch immer wieder zum Zahnarzt gegangen. Aber das war so ein Erlebnis von, Mensch, man kann ja ganz schön viel bewirken im Leben, wenn man etwas unbedingt will oder unbedingt nicht will in dem Fall. Mhm.
Wie ging die Geschichte dann aus? Musstest du später zum Zahnarzt, an einem anderen Tag? Oder?
Gab natürlich ein bisschen Ärger, aber ich hatte auch ziemlich gutmütige Eltern, muss ich sagen. Also
ja.
Aber ich bin dann irgendwann anders zum Zahnarzt Ich weiß nicht, hast du eine komische Frage gestellt? Ist jetzt die erste Antwort, die mir spontan dazu in den Sinn kam.
Die gefällt mir auch ganz hervorragend und bringt uns ja auch gleich zu einem wichtigen Thema. Du hast es gerade gemerkt, und zwar Selbstwirksamkeit. Du hast in diesem Moment gefühlt, wenn du dich einsperrst, dann passiert das, was du möchtest. Dieses Buzzword, dieses Wort kursiert ja jetzt mittlerweile überall durch Social Media etc. Nimm uns doch mal bitte mit, warum diese Selbstwirksamkeit im Jugendalter, aber dann auch im Erwachsenenalter so elementar für unsere mentale Gesundheit und für unser Seelenleben ist.
Ja, Selbstwirksamkeit heißt ja nichts anderes, als dass ich das Gefühl habe, dass ich was bewirken kann im Leben, dass ich irgendwie Einfluss nehmen kann. Und das ist eben wichtig, um das Leben zu gestalten und sich das Leben nicht nur widerfahren zu lassen. Es ist ja ganz wichtig, dass man lernt, so im Verlauf seines Lebens, wo muss ich Sachen annehmen und einfach mal akzeptieren? Und wo macht es Sinn, zu kämpfen? Und wo macht es Sinn, sich durchzusetzen? Ja, es macht ja auch nicht immer Sinn. Also es gibt auch Probleme, bei denen wir uns viel mehr Stress bereiten, wenn wir es nicht annehmen, also wenn wir so dagegen sind. Weil dagegen sein, im Widerstand sein, ist ja auch immer ein Kontrollversuch. Und es gibt eben so und so viele Probleme, wo es richtig ist, zu handeln, in die Aktion zu kommen, zu kämpfen, zu diskutieren, zu argumentieren, was auch immer. Und wenn ich als Kind schon gelernt habe, dass mein Wille eben auch zählt und dass ich mitgestalten kann, also dass Beziehung nicht etwas ist, dem ich einfach nur ausgeliefert bin, sondern Beziehungen, dass ich die Möglichkeit habe, Beziehungen mitzugestalten, weil meine Eltern mir zuhören, weil meine Eltern, wenn ich ein gutes Argument habe, mir einfach auch mal nachgeben oder weil sie einfach mal meinen Willen respektieren, dann lerne ich eben schon als Kind, dass ich Beziehungen in irgendeiner Form mitgestalten kann. Und das ist eben ganz, ganz wichtig. Und aber auch da ist die Balance wichtig. Also auch zu verstehen, wo es seine Grenzen hat, sonst macht man sich auch unglücklich im Leben. Also Menschen, die meinen, sie können alles schaffen, sind auch auf dem falschen Dampfer, weil wir können definitiv nicht alles schaffen. Also da brauchen wir auch eine gewisse Demut.
Wer den Auf- und Ab-Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich seit über 3 Jahren AG1 zu mir nehme. Deshalb bin ich auch richtig happy, dass AG1 unser Partner für diesen Podcast ist. AG1 ist ein Vitamin-Mineral-Probiotik-Drink, der entwickelt wurde, um auf einfache Art und Weise unseren Nährstoffbedarf zu decken. In einer perfekten Welt wäre es natürlich so, dass wir alle notwendigen Nährstoffe über unsere Nahrung aufnehmen. Aber meine Welt ist weit weg von perfekt und deshalb bin ich sehr froh, dass ich über AG1 meinen Nährstoffbedarf entsprechend unterstützen und so auf meinen täglichen Haushalt kommen kann. Ich bekomme so alle notwendigen Vitamine, Mineralstoffe, Bakterienkulturen, mein Körper braucht. Und dazu auch noch Adaptogene. Das sind Stoffe, die mir helfen, meinen Stress und mein autonomes Erregungslevel besser zu regulieren. Ich werde oft von Menschen, die diesen Einspieler hören, gefragt, was genau bringt AG1 eigentlich? Und meine ehrliche Antwort ist, ich kann es nicht zu 100% genau sagen. Denn ich betreibe relativ viel Aufwand, um eben mein Energielevel, meine mentale und körperliche Gesundheit zu steigern. Und eine Strategie daraus ist eben AG1. Ich kenne noch keine Studie, die gesundheitlichen Vorteile exakt nachweist. Ich kenne aber genug Studien, die zeigen, dass die Inhaltsstoffe, die auch in AG1 enthalten sind, eben mein Energielevel, meine kognitive Leistungsfähigkeit, mein Herz-Kreislauf-System unterstützen können. Und was ich auch noch nicht wusste, das sind eine Information, die auch für mich ganz neu reinkam, ist, dass die Inhaltsstoffe auch die Erhaltung der Haare und auch den Testosteronspiegel unterstützen. Wenn ihr AG1 mal testen wollt, geht einfach auf drinkag1.com/aufundab und holt euch ein ganz besonderes Paket, denn ihr kriegt einen kostenlosen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 und 5 praktische Päckchen für unterwegs. Der Link ist auch in den Shownotes hinterlegt. Das ist jetzt natürlich eine sehr große Frage, die auch fallspezifisch ist, aber es fragen sich jetzt natürlich wahrscheinlich viele, die zuhören, wie kriege ich denn im Einzelfall die Signale, ob es sich jetzt lohnt zu kämpfen und meinen Kopf, meinen Willen durchzusetzen, um diese Selbstwirksamkeit zu fühlen, oder wo lohnt es sich eher zurückzutreten? Sagt einem das die Emotion oder gibt es da Signale? Was würdest du da empfehlen?
Also ich würde da eher mal auch den Kopf mit befragen, weil die Emotion kann uns ja auch falsch beraten in die eine oder andere Richtung. In meinen Büchern beschäftige ich mich ja sehr viel mit Kindheitsprägung, was ja auch unter der Metapher des inneren Kindes so zusammengefasst wird. Das heißt, was wir so als Kinder früh gelernt haben, auch was bin ich wert und was muss ich tun, um geliebt zu werden, oder wie funktionieren Beziehungen. Das sind sehr, sehr frühe Prägungen, die wir alle mit uns herumtragen. Und je nachdem, wie ich da geprägt bin, kann dieses innere Kind in mir viel zu früh zur Resignation raten. Oder sich auch in einen komplett sinnlosen Widerstand begeben. Und deswegen denke ich, ist es immer auch mal ratsam, neben dem Gefühl, also wenn mein Gefühl aus einer gesunden Ecke meiner Psyche kommt, sind die Gefühle oft gute Berater. Kommen sie aber aus einer Ecke meiner Psyche, die eher so aus negativen Prägungen, ich spreche in diesem Zusammenhang auch von dem inneren Schattenkind, also eher aus negativen Prägungen kommt, dann beraten die Gefühle uns auch oft falsch. Und deswegen lohnt es sich immer, mal einen Schritt beiseite zu treten innerlich und die Situation mal von außen zu analysieren und auch ein bisschen vom Verstand her mal drauf zu gucken. Und der Verstand weiß dann nämlich ziemlich häufig, was gut ist und was nicht. Es ist dann oft das Gefühl, das vielleicht blockiert oder was auch immer. Oder auch das Gefühl, was es trotzdem aber unbedingt haben will, obwohl der Verstand eigentlich weiß, die Sache ist sinnlos. Das hat man zum Beispiel oft in Liebesbeziehungen. Ich frage mal meine Klienten ganz gerne mal, wenn sie in so einer ganz unglücklichen Beziehung feststecken. Wenn ich dann frage, jetzt gehen Sie mal nur in Ihren Verstand. Glauben Sie, dass es je besser wird? Glauben Sie, dass Ihr Partner, Ihre Partnerin sich je ändern wird? Nö. Aber ich liebe ihn doch so sehr. Na, und dann kommt halt wieder das Gefühl dazwischen. Und deswegen sage ich, die Gefühle sind nicht immer die besten Berater.
Stark. In diesem Kontext gibt es eine Formulierung von dir, die mir persönlich auch wirklich hunderte Male schon geholfen hat, und ist dieses Ertappen und Umschalten, ja, wie du es nennst. Das heißt, sich ertappen, dass man gerade im Schattenkind steckt, in dieser emotionalen Prägung, die, wie du sagst, nicht immer der beste Ratgeber ist, und dann in die Realität umschalten, in das Erwachsenen-Ich, wo man mit einer Ratio drauf guckt und dann vielleicht zu einer anderen Entscheidung kommt. Finde ich wirklich sensationell. Ich habe mir es groß im Zimmer aufgehängt, Ertappen und Umschalten. Was kannst du Menschen aus deiner Erfahrung mitgeben, die sich schwer tun, sich zu ertappen, weil man eben so fest was Teil der Identität ist? Also woran erkennt man dass man in dem falschen Modus gerade ist?
Also ich mache das jetzt mal im ganz konkreten Beispiel deutlich, weil ich weiß auch nicht, also ich denke, spontan können ja viele vielleicht auch mit Ertappen und Umschalten jetzt erstmal nichts anfangen. Ja. Das bezeichne ich ja immer so als mein Steffi-Stahl-Mantra. Und in meinem Buch Das Kind in dem muss Heimat finden, da habe ich so den Fall von Michael. Und den mache ich mal kurz im Zeitraffer. Michael ist aufgewachsen mit noch drei Geschwistern. Eltern hatten eine Bäckerei. Die Eltern hatten einfach nicht die Zeit, auf ihre Kinder so einzugehen, wie es die Kinder gebraucht hätten. Und Michael hat deswegen so ein inneres Schattenkind, also so eine innere Prägung, die da lautet: Ich komme zu kurz, ich werde übersehen, ich bin nicht wichtig. So, das ist sein Lebensgefühl. Und wenn in seinem Erwachsenenleben irgendetwas passiert, was dieses Gefühl triggert, und sei es nur, dass seine Freundin irgendwie, sie war mit Einkaufen dran, vergessen hat, seine Lieblingschips mitzubringen, dann wird er getriggert in diesem tiefen Gefühl, da haben wir es wieder, meine Wünsche sind nicht wichtig, ich bin egal. Und ist gekränkt, aber wie so viele Menschen spürt er die Kränkung gar nicht, weil sofort darauf die Wut kommt. Na, die Wut. Und dann geht der Streit los. Vorwürfe und so weiter. So, und was ich sage ist, um dich rechtzeitig zu ertappen, ist es ganz, ganz wichtig, dass du deine Trigger und deine Prägung kennst. Also wenn Michael sich jetzt auf den Weg macht und sagt, es geht nicht mehr so weiter mit den Wutanfällen, denn spätestens wenn er wieder unten ist, wenn er wieder klar in der Birne ist, dann weiß er ja selber, dass er übertreibt. Und wie oft hat er sich schon vorgenommen, dass er sich besser im Griff haben muss. Das funktioniert aber nicht. Das funktioniert erst dann, wenn er das Muster hinter dem Muster kennt. Das heißt, wenn er auf einer tieferen Ebene versteht, ach Mensch, das ist eine ganz alte Kindheitswunde in mir. Und da braucht nur ein Körnchen Salz in die Wunde kommen und dann brennt sie. Und dann hat er die große Chance, weil es ihm dann wirklich bewusst ist, sich rechtzeitig zu ertappen. Das heißt, wenn er merkt, er kriegt schon Puls, dann in dem Moment umzuschalten auf sein erwachsenes Ich, was nichts anderes heißt, als dass man zu sich selbst ein bisschen in die Beobachterperspektive geht, kurz von außen drauf schaut und sagt, ach Mensch, jetzt ist wieder mein Schattenkind getriggert, ich habe jetzt wieder so das Gefühl, ich bin nicht wichtig. Und dann kann er sich korrigieren, dann kann er seine Wahrnehmung und seine Interpretation der Situation korrigieren und sagen, pass mal auf, die hat jetzt was vergessen, genauso wie ich auch öfter was vergesse. Sie darf Fehler machen, ich darf Fehler machen, sie liebt mich trotzdem. Das sagt überhaupt nichts darüber aus, wie sie zu mir steht. So, und dann kann er sich korrigieren. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man diese Bewusstheit hat, sich rechtzeitig ertappt. Denn wenn die Gefühle zu stark sind, also wenn er schon im Blutrausch ist, dann ist es zu spät. Also die ganz starken Emotionen, die können wir nur herunterfahren durch krasse Ablenkung. Also auch, was weiß ich, halben Liter Wasser am Stück trinken, sich mit Eiswürfeln einreiben, Kniebeugen, irgendein krasses Sportding machen, irgendeine krasse Unterbrechung setzen. Weil wenn die Emotionen zu stark sind, blockieren sie den frontalen Kortex, also den Sitz der Vernunft. Die Chance, die ich nutzen muss, ist, mich zu ertappen, wenn die Emotion noch nicht so groß ist.
Stichwort Amygdala-Hijack, Mandelkern-Hijack, der übernimmt. Du hattest in einem anderen Gespräch mal gesagt, diese auf einer Skala von 1 bis 10, 1 sind so die ersten Anzeichen und 10 ist dann eben Wutausbruch oder so, dass man probieren muss, sich irgendwo bei 1 bis 5 zu ertappen, weil man dann eben noch handlungsfähig ist. Genau. Und das können, glaube ich, alle, die jetzt zuhören und sagen, ich habe manchmal Reaktionen, Verhaltensweisen, die mir im Nachhinein leid tun. Überlegt mal, was die Frühstindikatoren von diesem Verhalten sind und sobald die kommen, dass ihr euch dann ein Protokoll an die Hand legt, was heißt, wenn ich das fühle, dann mache ich ABC. Ich drehe mich um, verlasse den Raum und wie du sagst, trinke einen halben Liter Wasser.
Das, was du sagst, dem kann ich nur zustimmen. Ich bezeichne das immer als Metastrategien. Also, dass man einfach einen Plan in der Tasche hat und sich nicht von Situation zu Situation entscheiden muss. Ja. Und das Wichtigste dabei ist, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass ich nicht auf die gegenwärtige Realität reagiere, sondern auf die Vergangenheit. Denn in dem Moment, wo ich voll identifiziert bin mit meinen Gefühlen, und das ist der Michael, solange er nicht reflektiert, sondern sich eben nicht für psychologische Themen und Selbstreflexionen interessiert, wie das ja bei vielen Menschen immer noch der Fall ist, dann bleibt er identifiziert, dann bleibt er in seiner Kindheit Matrix. Und in dem Moment, wo das Muster getriggert wird, glaubt er alles, was er denkt und fühlt. Dann glaubt er ja wirklich, er kommt zu kurz und seine Freundin würde ihn nicht genügend respektieren und. Und dann fährt dieses Programm sozusagen ohne ihn ab, ja? Also weil das alles dann ist er Sklave seines Unterbewussten. Und deswegen ist es so wichtig, sich diese Zusammenhänge klar zu machen, damit man sich im Grunde genommen dabei ertappt, wenn das Gehirn wieder auf die Vergangenheit reagiert, um sich durch das Umschalten in das Hier und Jetzt der heutigen Realität hineinzubegeben.
Ja, richtig spannend. Du hattest gerade gesagt, es gibt nach wie vor viele Menschen, die sich mit solchen psychologischen Zusammenhängen eben noch nicht beschäftigen. Und es gibt so eine Aussage, die ich wirklich oft in meinem Leben gehört habe, die meine kindliche Prägung war, die ich mittlerweile abgelegt habe. Aber so eine Aussage, und das wirst du vielleicht auch schon gehört oder im dritten Namen gehört haben, die Psychologen schieben immer alles auf die Kindheit. Das ist ja so ein Standardvorwurf. Und ich habe vor kurzem von einem sehr renommierten amerikanischen Neurobiologen eine Aussage dazu gehört, die ich wirklich hervorragend fand. Ich wollte sie dir zum einen kurz erzählen und dann auch deine Perspektive darauf erfahren. Er sagte grob zusammengefasst, dass eine der wichtigsten Funktionen unseres Gehirnes ist, eine sehr gute Prognose über die nahe Zukunft zu entwickeln, über die nächsten Minuten, damit die Ressourcenallokation gut funktionieren kann. Wo ist wie viel Glukose gefragt, wo müssen welche Neurotransmitter hin allokiert werden etc. So, und das Ganze kann man aus Komplexitätsgründen nicht immer von Neuem bewerten, sondern es muss ein Regelwerk dafür vorhanden sein. Und dieses Regelwerk, diese neurologische Programmierung, die findet eben in der Kindheit und Jugend statt. Und das war, finde ich, eine sehr greifbare Definition von diesem Thema Prägung, Glaubenssätze, wie man es auch immer nennen möchte. Meine Frage an dich, Steffi, ist, was können wir gerechtfertigterweise auf die Kindheit schieben und wofür tragen wir heute als Erwachsene die Verantwortung, wo man nicht immer diese Ausrede gelten lassen kann?
Wir tragen sowieso die Verantwortung, also auch nicht dafür, was uns in der Kindheit widerfahren ist, aber dafür, wie wir heute damit umgehen. Also jemand, der zum Beispiel negiert und sich dagegen stellt, sich selbst zu reflektieren nach dem Motto, dieser ganze Psychoscheiß und so weiter, und deswegen unbewusst gesteuert wird von seinem Schattenkind und damit natürlich nicht nur sich selbst schadet, sondern eben auch seiner Umwelt schadet, weil das hat ja immer Auswirkungen auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen, wie bei Michael, wenn der Freundin eine Mordszene macht und die da zusammenbrüllt für nichts und wieder nichts, dann ist er ja in dem Moment auch Täter, auch wenn er in der Kindheit Opfer war. Der das negiert und sagt, damit will ich nichts zu tun haben, interessiert mich nicht, geht nicht in die Verantwortung. Also wir haben immer die Verantwortung, auch für unsere Prägung, das spielt alles ineinander. Und deswegen finde ich, kann man das gar nicht so gut differenzieren. Aber natürlich gibt es so und so viele Probleme, die uns das Leben vor die Füße wirft. Das sind auch oft dann Schicksalsschläge, die eben auch gar nichts mit der Kindheit zu tun haben. Nicht alles hat was mit der Kindheit zu tun, aber auch Schicksalsschläge oder Krisen werden natürlich auch gemäß den eigenen Ressourcen oder eben nicht vorhandenen Ressourcen verarbeitet. Also nehmen wir mal an, ich habe einen guten Job, aber die Firma muss einfach betriebsinterne Kündigung, ich bin nicht so sehr...
Betriebsbedingt kündigen.
Dankeschön, ich bin nicht so sehr in dieser ABO-Psychologie. Betriebsbedingt kündigen und mich erwischt es, weil ich vielleicht keine Kinder habe und so weiter und so fort und noch gut im Arbeit... So. Und das reißt mich jetzt total runter, weil das war mein Traumjob und, hat viele Implikationen. Dann ist das ja ein Schicksalsschlag, den ich nicht selber herbeigeführt habe. Aber wie ich jetzt damit umgehe, hängt natürlich sehr viel auch mit meiner persönlichen Resilienz ab und meinen persönlichen Ressourcen. Und dann sind wir wieder schon ein bisschen bei der Kindheit und natürlich auch, das möchte ich auch nicht unterschlagen, bei den Genen, weil die Prägung ist die eine Sache, aber wir kommen einfach auch mit einem gewissen Genset auf die Welt. Wir bringen unser Wesen mit auf die Welt. Das wissen alle Eltern, die mehr als ein Kind haben, dass die Geschwister oft so unterschiedlich sind, vom Wesen her schon in den ersten Wochen oder ersten Jahren ihres Lebens. Das haben wir natürlich auch, aber auch das suchen wir uns nicht aus. Damit müssen wir auch irgendwie umgehen und dann, aber wie gesagt, die Kindheit spielt auch oft bei Schicksalsschlägen insofern wieder eine Rolle, als dass sie mit ein bisschen mitbestimmt, wie komme ich damit klar.
Du hast gerade etwas, wie ich finde, sehr Wichtiges gesagt, und zwar, dass es ja nicht nur darum geht, wie man selber Krisen managt, sondern wie man auch sein Umfeld damit reinzieht. Und es gibt da einen schönen, der ist im Englischen schöner, hurt people hurt people. Also verletzte Menschen verletzen Menschen. Du sagtest, es ist in der Kindheit Opfer, im Erwachsenenalter Täter geworden. Und meine Beobachtung ist, aber da bin ich auch auf deine Perspektive gespannt, dass gerade die Menschen, die einen hohen Bedarf hätten, ganz oft den Kopf in den Sand stecken vor solchen Dingen und dass die eh schon offen dafür sind, sich viel mehr mit den Themen beschäftigen. Woran erkenne ich denn, ob ich in mir Wunden, Traumata in mir trage, die mich im Erwachsenenalter beeinflussen, hemmen, vielleicht sogar zurückhalten oder zum Täter machen?
Ja, es ist schon, wie du sagst, denn es ist tatsächlich öfter so, dass Menschen, die eigentlich schwere Verletzungen haben, echt Angst haben auch für diesen Themen. Mhm. Ich hatte neulich eine kurze Konversation, die war irgendwie ganz witzig, mit einer Frau auf einer Party. Die sagt, ja, in meinem Freundeskreis, da wird ja viel, da sind auch viele Psychologen und so, und da werden auch deine Bücher und deine Podcasts immer wieder erwähnt. Aber ich beschäftige mich damit ja gar nicht. Ich bin immer so ein Typ, der lebt voll im Hier und Jetzt, und ich beschäftige mich nicht mit diesen Themen. Für mich gibt es immer nur das Hier und Heute. Und da habe ich zu ihr gesagt, okay, und wenn dann dein ganzes Umfeld sagt, dass das immer komplett in Ordnung ist, wie du so bist und handelst, dann kannst du ja ruhig so weitermachen. Und wenn nicht, also mein Ansatz ist immer, es geht ja nicht darum, ob man selber glücklich ist, sondern ob man sich auch irgendwie anständig benimmt. Also sagt sie, da käme jetzt mein Mann wahrscheinlich zum anderen Ergebnis, ne? Und dann sage ich, jo, wovor hast du denn so viel Angst? Und dann sagte sie, ja, ich habe ganz Schlimmes erlebt und ich bin nicht so weit, daran zu gehen. Ich möchte das beiseite schieben, ne? Also es war, ganz schnell waren wir bei diesem Thema. Und das heißt, die wenn große Verletzungen, große Wunden oder Traumata da sind, ist natürlich der Mut noch mal viel größer, an diese Themen ranzugehen und sich... Und sich tatsächlich diesen Themen auch zu stellen. Mhm. Und dann gibt es natürlich Menschen, die sind einfach ignorant. Mhm. Und auch da habe ich übrigens die Gene im Verdacht. Mir ist das schon oft aufgefallen. Ich habe ja auch ein Buch über Persönlichkeitstypen geschrieben. Und da geht es eben nicht um die Kindheitsprägung, sondern darum, welche genetische Ausstattung bringen wir mit auf die Welt. Die Theorie kommt nicht von mir. Ich finde sie aber sehr, sehr genial, sondern dass wir ein gewisses Set auch haben an Eigenschaften und deren Kombination ist so ein bisschen unser Persönlichkeitstyp. Und da gibt es eben bestimmte Typen, das fällt mir immer auf, denen ist die Selbstreflexion in die Wiege gelegt, die fangen schon im Kindergarten an zu reflektieren. Mhm. Und andere Typen, die sind mehr in der äußeren und materiellen Welt, und das meine ich jetzt nicht bewertend. Ich meine das jetzt wertfrei. Die sind aber hervorragend darin, außen in der Welt auch die Probleme zu erkennen. Das sind die Typen, die kommen in meine Wohnung und sagen, guck mal, da links oben in der Ecke ist ein Riss. Den habe ich noch nie gesehen. Ne? Weil die einfach viel mehr in der dinglichen Welt verortet sind.
Ja.
Und da auch richtig fit sind. Wir brauchen diese Leute auch. Das sind die besten Handwerkerinnen, die tollsten Chirurgen und so weiter, ja, die sich wirklich mehr in der dinglichen Materie. Und denen liegt es oft wirklich nicht so und denen fällt es auch oft schwerer. Und vielleicht will die Evolution das auch so, weil wir brauchen vielleicht von allem immer so ein bisschen, um als Gesellschaft existieren
Diversität.
Zu können.
Ja. Absolut. Du hast gerade schon ein Stichwort reflektieren genannt und es gibt ein wunderschönes Zitat von dir, das heißt, wer nicht regelmäßig reflektiert, wird immer Sklave seines Gehirns bleiben. Mhm. Ich lese da viel raus, aber mich würde jetzt interessieren, was ist deine Kernaussage daraus und eine Anschlussfrage, warum ist es eigentlich so, dass wir aktiv werden müssen, um nicht von unserem Gehirn versklavt zu sein oder zu bleiben?
Naja, weil das Gehirn einfach Denkgewohnheiten hat und auch emotionale Gewohnheiten hat. Und je mehr wir dieser Gewohnheit nachgehen, desto stärker werden eben die Verknüpfungen. Deswegen ist es ja so schwer, so lang gepflegte Gewohnheiten oder lang gepflegte Süchte im Sinne einer Gewohnheit uns abzugewöhnen, weil wir unglaublich breite Datenautobahnen im Gehirn haben, die es schwer machen, daneben irgendwie mal so einen neuen kleinen Trampelpfad zu etablieren mit neuen Verhaltensweisen und neuen Gewohnheiten. Und ich denke halt, dass es wirklich so wichtig ist und darauf lege ich halt in allen meinen Büchern sehr, sehr viel Wert, weil es nicht nur darum geht, uns persönlich ein bisschen glücklicher und zufriedener zu sein, sondern weil es auch tatsächlich darum geht, irgendwie bessere Menschen zu werden. Weil ich bin der festen Überzeugung, dass das Elend dieser Welt im Grunde genommen daraus resultiert, als Mangel an Selbstreflexion. Also diese ganze zum Teil furchtbare Welt, die wir haben, resultiert aus ganz, ganz vielen Menschen, die viel nicht reflektieren und deswegen im Außen agieren. Zum Beispiel mit einem sehr hohen Machtmotiv.
Mhm. Wenn jetzt Menschen zuhören und sagen, ja, ich finde mich da wieder, aber noch nicht bereit sind oder vielleicht auch gar nicht notwendig ist, wirklich in eine Psychotherapie oder Ähnliches zu gehen. Wie sieht denn die einfachste Art der Start von Reflektieren aus? Ist so ein Wort, das benutzt jeder, aber wie startet man zu reflektieren, wenn man jetzt sagt, Steffi hat mich überzeugt, ich will jetzt loslegen. Wie mache ich das?
Also erstmal brauchen viele Menschen auch keine Psychotherapie. Ich sage ja immer, meine Bücher sind Therapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten mit so einem Augenzwinkern. Mhm. Weil man tatsächlich ganz viel in Eigenregie machen kann. Also man kann zum Beispiel da loslegen. Man kann sich einfach mal fragen, in Ruhe, sag mal, welche Botschaften habe ich eigentlich so vermittelt bekommen in der Kindheit? Mhm. Oder noch einfacher, ich mache es noch einfacher. Die einfachste Art ist, dass ich mal in mich spüre und mich frage im tiefsten Inneren, was halte ich eigentlich von mir? Was halte ich eigentlich von mir? Und die Antwort kommt normalerweise sehr spontan. Und das sind ganz einfache Sätze wie entweder ich bin okay oder ich bin nicht okay. Ich genüge oder ich genüge nicht. Ich bin wertvoll oder ich bin nichts wert. Also es sind ganz, ganz einfache Sätze. Die sogenannten Glaubenssätze, und das sind unsere ganz, ganz tiefen Programmierungen. Und dann kann ich mich fragen, im zweiten Schritt, woher habe ich das eigentlich?
Das heißt, wir machen ein Beispiel, ich höre in mich rein und höre irgendwas, wie auch immer formuliert, ich genüge nicht. Ja. Wie würde dann Schritt zwei aussehen?
Genau. Ich nehme wieder Michael, den hatten wir ja schon. Ja. Michael sagt, so kannst du nicht mehr weitergehen. Die Freundin geht mir bald von Bord. Ich muss jetzt mal irgendwie anfangen, mich da zu verändern. Dann fragt er sich, sag mal, was fühle ich eigentlich? Ja, ich fühle, ich bin nicht wichtig, ich genüge nicht. Woher habe ich das eigentlich? Und dann fällt ihm ein, also wenn er ehrlich ist, ja Mensch, das war alles nicht so einfach daheim. Ne? Mama war permanent gestresst, Papa war sowieso überhaupt nicht präsent, er stand nur in der Backstube. Ne? Und der kleine Michael hatte permanent das Gefühl, ich bin hier überflüssig, ich falle eigentlich zur Last. Ich bin hier eigentlich, ne, ich bin gar nicht erwünscht. Im schlimmsten Fall gehen ja solche Glaubenssätze bis hin, ich darf nicht leben. Ne? So, also, und das reflektiert er dann. Und dann im nächsten Schritt sollte ihm klar werden, Mensch, es ist ja vollkommen willkürlich. Also wenn meine Eltern nicht so gestresst gewesen wären, und hätten Zeit für mich gehabt und hätten Verständnis für mich gehabt, dann würde ich ja heute über mich denken, dass ich völlig okay bin. Mhm. Das heißt, eigentlich sind diese Glaubenssätze kein Zeugnis für mich, also indem sie etwas über meinen Wert aussagen, sondern eigentlich stellen die Glaubenssätze ein Zeugnis für meine Eltern aus. Mhm. Dass man in die Distanzierung kommt, dass man einfach diesen Stück Abstand, ne, das ist willkürlich, also dass man aufhört, daran zu glauben. Und da stolpern halt viele, da regt sich dann bei einigen innerlich Widerstand und dann kommt nämlich, ja, ja, immer sind die Eltern schuld, bla bla bla. Und das sind die, die so stark eben auch mit ihren Eltern identifiziert sind und so eine Loyalität zu den Eltern verspüren, dass sie lieber, und das sind unbewusste Vorgänge, lieber ihr Leben lang glauben, ich bin schlecht, als sich einzugestehen, nee, meine Eltern haben wirklich da ein paar Fehler gemacht. Mhm.
Was mir an der Stelle hilft, sowohl in der Reflexion von anderen Personen, aber auch mir gegenüber, ist es diese klare Trennung von Person und Verhalten. Viele Menschen setzen das gleich und sagen, diese Person ist schlecht, weil sie hat dies oder jenes gemacht. Ich bin schlecht, weil ich dies oder jenes habe. Wenn es aber gelingt zu sagen, ich bin okay, meine Eltern sind okay, meine Familie ist okay, aber bestimmte Verhaltensweisen kann und darf ich kritisieren, dann kann es dazu führen, dass man diese Kritik, diese emotional doch zulässt, ohne eben die Loyalität zu bestimmten Personen aufzuweichen. Macht das Sinn für dich?
Das macht absolut Sinn. Auch wenn man sich klar macht, Mensch, die Eltern sind ja auch mit einer eigenen Prägung da reingegangen. Mhm. Die haben ja auch ihre Prägung. Aber, muss ich sagen, man muss da auch aufpassen, denn oft, also wenn die Eltern nicht in der Lage sind, aus welchen Gründen auch immer, dem Kind die Liebe, die Zuwendung und Aufmerksamkeit zu vermitteln, die das Kind braucht, dann übernimmt das Kind automatisch dafür die Verantwortung, dass seine Beziehung zu den Eltern gelingt. Der kleine Michael hat die Verantwortung übernommen, indem er sehr angepasst war. Er versuchte, keine weitere Last zu sein. Er war ein artiges Kind, er war ein liebes Kind, er war ein fleißiges Kind. So. Um die Eltern nicht noch weiter zu belasten. Das heißt, er hat, und das machen alle Kinder, unbewusst dafür die Verantwortung übernommen, dass die Beziehung gelingt. Und diese Verantwortungsübernahme, die besteht eben oft ein Leben lang fort. Das heißt, wenn ich sofort wieder dabei bin, meine Eltern zu entschuldigen, bleibe ich in der Verantwortung. Und das kann es mir manchmal schwer machen, in die Abgrenzung zu gehen, in die innere Abgrenzung, die nötig ist, um wirklich eine innere Distanz auch zu den alten Programmen zu bekommen.
Mhm, verstehe.
Na, also man bleibt in der Verantwortung. Also man entschuldigt die Eltern und. Und das macht es dann manchmal schwer, sich von alten Glaubenssätzen zu lösen. Mhm. Das ist, ich will dem Konzept des Verzeihens da gar nicht so, doch, auch ein bisschen. Das wurde zum Teil überstrapaziert. Du musst alles verzeihen und. Das ist so nötig, innere Versöhnung, verzeihen. Aber dann ist wieder die Verantwortung bei mir. Und wenn in krassen Fällen ist es manchmal so wichtig, sich wirklich einzugestehen, das war wirklich richtig scheiße, was ihr da gemacht habt und ihr wart Täter. Also wir haben es ja auch mit Traumatisierten. Es gibt ja auch richtig, richtig schlimme Kindheiten. Das heißt, im ersten Schritt ist oft die Abgrenzung auch wichtig. Mhm. Dass ich es einfach mal schaffe zu sagen, nee, nicht ich bin der Fehler, sondern ihr habt Fehler gemacht. Weil am Ende des Tages, das wird mir immer klarer, geht es eigentlich nur um die Frage, wer ist hier der Fehler? Denn alle Glaubenssätze, also ich rede jetzt von negativen Glaubenssätzen, in ihren Variationen lauten ja zusammengeschrumpft auf die Essenz, ich bin der Fehler. Und das ist genau, was kleine Kinder ja fühlen. Ein kleines Kind fühlt ja nie, Mama hat eine Bindungsstörung und ist total gestresst und die sollte mal in die Verantwortung gehen und in Psychotherapie sich begeben. So denkt und fühlt ein kleines Kind nicht, sondern ein kleines Kind denkt und fühlt, wenn die Mama gestresst und überfordert ist, ich bin nicht gut genug, ich falle zur Last, ich bin nicht wichtig. Also ich bin der Fehler. Mhm. Und im Grunde genommen geht es darum, zu differenzieren, wer ist der Fehler? Beziehungsweise, wer ist schuld? Ich bin schuld, ist ja auch so ein wahnsinnig tiefer Glaubenssatz von vielen. Und einfach mal klar zu sehen, da ist wirklich die Verantwortung meiner Eltern gewesen.
Ich fasse kurz zusammen, wenn man also in sich reingefühlt hat beim Reflektieren, man kriegt ein Gefühl, was eine erste Richtung gibt, man hinterfragt dann, wo kommt das her? Und idealerweise hat man dann 1, 2, 3, 4 Glaubenssätze, die man verinnerlicht hat. Ich kenne diese Arbeit mit Glaubenssätzen jetzt so seit, oder mache sie auch aktiv seit 10, 15 Jahren, würde ich sagen. Ich habe eine ganz konkrete Frage, weil jetzt kommt ja der spannende Punkt. Man kennt die negativen, die limitierenden Glaubenssätze. Man hat vielleicht auch sogar schon eine positive Formulierung, die der Realität besser entspricht. Aber wie kriegen wir rein methodisch das in unser Unterbewusstsein, in diese fetten neuronalen Datenautobahnen, die Jahrzehnte abgelaufen sind, wie kriegen wir erst ein kleines Trampelpfadchen dieser besseren Wissenssätze, die dann auch ähnlich stark werden wie diese falschen Autobahnen?
Da gibt es zwei Ansätze. Der eine ist, also erstmal, ich habe jetzt einen neuen Glaubenssatz. Also Michael denkt jetzt, ich bin wichtig, und ich darf sein, wie ich bin, so zum Beispiel. Mhm. Und dann kann er sich zum Beispiel an Situationen erinnern in seinem Leben, wo die alle schon wahr sind. Er erinnert sich zum Beispiel, was sage ich, wenn ich unter meinen Freunden bin, darf ich total ich selbst sein. Geht mal innerlich in die Situation rein, visualisiert sie und versucht das dann auch wirklich zu fühlen.
Also er sucht also echte Beweise dafür.
Ja, richtig zu fühlen. Und das aber auch zu fühlen, also diesen Glaubenssatz immer wieder in die Emotionen runterzuladen, damit er nicht nur im Kopf stecken bleibt. Also dass man in Situationen innerlich geht, die imaginiert, wo der Glaubenssatz bereits wahr ist. Man kann aber auch Imaginationsübungen machen, dass man sich eine sogenannte Kraftquelle imaginiert. Das ist ein Ort, wo es einem wirklich, wirklich gut geht, was weiß ich, am Meer oder im Wald oder was, wo auch immer. Dann kann man sich auch imaginieren, dass ein Mensch der einen wirklich liebt, sei es die Oma oder eine sehr gute Freundin, sei es der Beziehungspartner, so hinter einem steht und einem diesen neuen Glaubenssatz nochmal sehr liebevoll so ins Ohr sagt. Wenn man überhaupt keinen Menschen hat, der, auf den das zutrifft, kann man sich auch eine Fantasiegestalt an die Seite rufen. So, da sind der Fantasie überhaupt keine Grenzen gesetzt und immer wieder dann fühlen, wie fühlt sich das da drin an.
Darf ich da kurz unterbrechen, Steffi? Weil viele Menschen schimpfen ja oder jammern, dass sie gar keine Zeit für sowas haben, weil Job, Privat, Handy etc. Könntest du nochmal für alle, die jetzt zuhören, wirklich sagen, wie müsste sowas ablaufen? Funktioniert das in der Bahn am Handy?
Machen.
Also wie viel Ruhe brauchen wir da, wie viel Zeit, was für ein Raum ist dafür geeignet, dass es was bringt?
Ich würde das jederzeit machen. Ich würde das beim Autofahren machen. Ich würde es in einer langweiligen Teamsitzung machen. Ich würde es überall da machen. Das geht ja nebenbei.
Okay.
Je öfter, umso besser.
Okay.
So, das bringt schon mal ganz viel. Und dann sagen aber viele, du, das mache ich von morgens bis abends, aber es verändert sich in mir gar nichts. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Teil, wo ich eben sagte, man kann auf zwei Ebenen ansetzen. Und das ist der Teil, welchen Vorteil bringt es mir, wenn ich an meinem alten Glaubenssatz festhalte? Mhm. Denn die alten Glaubenssätze, also ich sag mal so, die Psyche macht nichts, ohne irgendeinen Gewinn zu haben, auch wenn der Gewinn scheinbar noch so paradox ist. Manche haben zum Beispiel Angst, ihren Antrieb zu verlieren. Die sagen, dieser Satz, ich genüge nicht, das ist mein persönlicher Antreiber. Und wenn ich jetzt denke, ich genüge doch,
ist die Luft raus.
Dann ist die Luft raus, ne? Dann verliere ich den Drive in meinem Leben. Mhm.
Was ja ein sehr starker Antrieb ist, um an einem alten Glaubenssatz festzuhalten. Wie kommen wir aus so einem Widerspruch raus?
Indem wir versuchen, den positiven Nutzen vom alten Glaubenssatz im neuen Glaubenssatz zu integrieren. Zum Beispiel, ich genüge und ich darf, wenn ich Bock drauf habe, total ehrgeizig sein.
Mhm. Das heißt, es wird aber eine freiwillige Motivation, eine intrinsische Motivation und genau. Eben nicht aus einem falschen, destruktiven Glaubenssatz heraus.
Ja, also man versucht mal zu extrahieren, was ist eigentlich der Gain von meinem alten Glaubenssatz, dem negativen. Und sagt, okay, der ist tatsächlich nicht schlecht, und den in den neuen Glaubenssatz zu integrieren. Mhm. Beispiel, manche Menschen, die auch gerade aus sehr unsicheren, beängstigenden Kindheiten kommen, haben ein sehr, sehr hohes Sicherheitsmotiv und haben das Gefühl, sie müssen permanent auf der Hut sein, permanent wachsam sein, permanent die Antennen draußen haben, um jeden potenziellen Angriff abzuwehren, ne? Da könnte der neue Glaubenssatz lauten, ich bin sicher, weil heute bin ich groß und die Welt da draußen ist nicht Mama und Papa, heute bin ich groß, ich bin sicher und ich darf aber auch wachsam sein.
Dieses Dürfen ist, jetzt hast du es zweimal verwendet, ist wahrscheinlich da ein Schlüsselwort, oder? Dass es nicht mehr müssen ist, sondern dürfen.
Genau.
Okay. Macht sehr viel Sinn. Und für Menschen, die sagen, ich halte mich genau an Steffis Anweisungen, was ist ein realistischer Zeitraum, wo man anfangen könnte, positive Effekte zu fühlen und dann auch in seinem Verhaltensweisen sich selber mit Menschen gegenüber?
Sehr früh. Also ich weiß von vielen, die jetzt mit meinen Büchern arbeiten. Es gibt ja echt Millionen inzwischen, die mit meinen Büchern arbeiten, Podcasts und whatever. Und von denen höre ich, also von ganz vielen höre ich, dass es eine Sache von ein paar Monaten ist, sein Leben wirklich zu verändern, wenn man dranbleibt. Also wirklich das Leben zu verändern. Also die sich da auf den Weg machen und dranbleiben und das an sich heranlassen und ernst nehmen, was ich schreibe, die sagen, von vielen höre ich paar Monate. Mhm. Das heißt, es geht sehr, sehr früh los. Mhm. Also du merkst das schon auch in der guten psychotherapeutischen Sitzung, kannst ja daran erkennen, dass du rausgehst oder während der Sitzung denkst, ja stimmt, aha. Also dass du so Aha-Erlebnisse hast und so ein Aha ist ja schon eine Veränderung.
Ja, absolut.
Also man merkt es an den Aha-Erlebnissen.
Mhm.
Und wenn man ein Aha-Erlebnis hat, hat man eine tiefe Einsicht. Und tiefe Einsichten lassen sich in der Regel auch ganz gut integrieren und umsetzen. Wie gesagt, das Heimtückischste ist der positive Nutzen alter Glaubenssätze. Der kann zum Beispiel die Loyalität stützen, auch zu den eigenen Eltern. Also ich bleibe unbewusst lieber dabei, ich bin schlecht, als es meinen Eltern rüberzuschieben. Es kann sehr häufig auch ein Gefühl von Kontrolle vermitteln. Mhm. Nehme den Glaubenssatz, ich bin schuld. Wenn ich schuld bin, liegt es in meiner Macht, eine Beziehung positiv zu beeinflussen. Ich muss ja nur besser werden. Wenn ich schuld bin, muss ich bei Mama und Papa nur irgendwie ein liebes, braves Mädchen sein und dann haben sie mich lieb und alles wird gut. Wenn ich schuld bin, muss ich bei meinem Partner oder bei meiner Partnerin, ne? Ich muss nur die Dinge richtig machen und dann werden wir auch glücklich. Das heißt, es verleiht mir eine Illusion von Kontrolle. Und das kann auch ein starkes Motiv sein, an einem alten Glaubenssatz festzuhalten. Das heißt, wenn man merkt, trotz gutem Willen, obwohl mir theoretisch alles klar ist, das ist ja die Formulierung, die am häufigsten fällt in dem Kontext, Steffi, theoretisch ist mir alles klar, aber ich kann es trotzdem nicht fühlen. Also wenn das der Fall ist, wirklich in sich tauchen, was bringt es mir, an dem alten Glaubenssystem festzuhalten? Mhm.
Macht hochgradig Sinn. Ein Problem, also wir haben jetzt besprochen, wie man in das Problem lindern kann. Ein weiterer Risikopunkt, der auf dem Zeithorizont dann folgen wird, ist aus meiner Sicht, und ist nicht nur für das Thema, was wir besprechen, sondern insgesamt, wenn es um Verhaltensänderung geht, ist, wenn Menschen eine Linderung empfinden. Das heißt, der Schmerz weniger wird und sie dann wieder nachlässig werden. So, ist ganz typisch, wenn man Rückenschmerzen hat, geht man zur Physiotherapie oder so und es ist anstrengend, man kriegt auch Muskulaturtraining etc., macht das. Irgendwann ist das Rückenzwicken weg und auf einmal wird aus viermal die Woche Training noch zweimal die Woche, noch einmal irgendwann gar nicht mehr. Und die Gefahr habe ich selber auch beim mentalen Training dutzendfach erlebt, dass ich nachlässig werde, wenn der Schmerz weg ist. Da möchte ich jetzt ein bisschen tiefer mit dir reingehen, Steffi, wie Menschen es schaffen, auch dauerhaft an diesen Themen dran zu bleiben, weil es hilft ja nicht, irgendwie nur 4 Wochen was zu machen und dann ist das Thema für immer erledigt. Und unter anderem deshalb hast du jetzt auch zu deinem hervorragenden Buch Wer wir sind ein Arbeitsbuch geschrieben, was demnächst veröffentlicht wird. Aber nimm uns doch mal mit, zum einen, was das Buch kann, aber was auch methodisch passieren muss in einer Verstetigung, dass Menschen es wirklich dauerhaft am Ball bleiben an diesen Dingen.
Also du, tatsächlich ist es so, wenn du mal auf einer tieferen Ebene dieses Schattenkind bearbeitet hast und verstanden hast und dann auch neue Erfahrungen sammelst, die sind ja auch ganz wichtig fürs Lernen und fürs Gehirn, neue Erfahrungen sammelst, wie gut es eigentlich funktioniert mit anderen Glaubenssätzen und damit auch mit anderen Verhaltensweisen und sich das immer tiefer anprägt, muss das nicht eine lebenslange Aufgabe sein, sondern irgendwann ist auch gut.
Okay.
Also es ist gar nicht so, ne, dass man immer wieder wie so eine chronische Erkrankung, dass man da permanent, sondern man kann auch Heilung finden und dann ist die Krankheit, also um in dem Bild zu bleiben, eben auch weg. Mhm. Ja, oder das Problem hat sich aufgelöst. Mhm. Und ansonsten, um deine Frage zu beantworten, es gibt nichts Besseres als Alltagsroutinen. Da funktionieren wir einfach am besten. Ob das Sport ist, ob das gewisse Hausarbeiten sind, was auch immer. Zu sagen, jeden Morgen, was weiß ich, 5 Minuten oder jedes Mal dann und dann. Also, dass man sich das einfach routinemäßig einpflegt.
Mhm. Jetzt, ich hatte es gerade erwähnt, es wird zu deinem neuesten Buch Wer wir sind, was ja auch, ich weiß nicht, seit 2 Jahren schon wieder die Spiegel-Bestsellerlisten standardmäßig belegt, ein Arbeitsbuch geben. Und ich kann selber, ich habe dein Buch, ich glaube 2,5 Mal gelesen, weil einfach cool. So wahnsinnig viel drinsteckt. Es hat ja diesen gelben Aufkleber, alles, was sie über Psychologie wissen sollten. Und wenn man es erst liest, denkt man, es ist ganz schön hochgegriffen, aber ich würde wirklich sagen, es ist ein Kompendium für Menschen, die das eben nicht studieren oder berufsmäßig machen, was wirklich unfassbar, umfassend, praktisch, aber auch theoretisch fundiert ist. Von daher erstmal vielen Dank nochmal für dieses sensationelle Werk. Aber ich erlebe eben auch, dass es nur durch Lesen nicht getan ist, sondern dass man damit arbeiten muss. Und du hast ja auch schon für andere Bücher diese Arbeitsbücher veröffentlicht. Sag doch mal den Menschen, was sie an zusätzlichem Mehrwert durch diese Arbeitsbücher bekommen, wenn sie das Hauptbuch schon kennen. Und was da für eine Arbeit auf einen zukommt, weil Arbeit klingt ja erstmal nach Anstrengung, die Leute haben schon Anstrengung genug. Also welche Leute sollten dieses Arbeitsbuch sich kaufen und damit tiefer gehen?
Also alle die einfach sowieso Spaß haben an Selbstreflexion und sich selbst besser zu verstehen und damit auch andere Menschen besser zu verstehen. Und alle die auch ein konkretes Problem haben, ne? Die sagen, das und das würde ich gerne bearbeiten. Ich habe dieses Arbeitsbuch, also es ist eigentlich erst mein zweites Arbeitsbuch, weil ich habe nur eins, nämlich zum Kind in dir. Aber das Arbeitsbuch zum Kind in dir deckt auch sehr gut mein Buch Jeder ist beziehungsfähig ab. Und ich hasse es, mich zu viel zu wiederholen oder irgendwas zu schreiben, was sich immer nur wiederholt. Das mache ich nicht. Und deswegen, das ist jetzt erst mein zweites Arbeitsbuch. Und das habe ich sehr kleinschrittig entwickelt, weil Chris, und viele halten das für Krokodilie, aber es ist wirklich die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Ich bin selbst eigentlich eine faule Sau. Mhm. Und alles, was zu viel Aufwand bedeutet, da habe ich schon keinen Bock drauf. Und das versuche ich auch für meine Leserinnen und Leser zu berücksichtigen. Das heißt, wir arbeiten sehr, sehr hands-on und konkret, wie man psychisch aufgestellt ist. Also ich arbeite ja mit diesen vier psychologischen Grundbedürfnissen, die auf Klaus Grawe, ein sensationeller Therapieforscher, aber der ist leider nicht sehr bekannt, zurückgehen. Also in der Laienwelt nicht bekannt, in der Fachwelt schon. So. Und das ist unser Bedürfnis nach Bindung. Da scheitert schon ganz viel dran. Wir wollen alle dazugehören und machen natürlich auch Anstrengungen, um dazuzugehören. Ich sage immer, die Anerkennung, also dass wir von anderen anerkannt werden, ist die Währung für die Bindung. Und viele reißen sich halt einen Arm und Bein aus für Anerkennung, verlieren sich dann selbst. Also unser Bedürfnis nach Bindung birgt schon ein Potenzial von Problemen, also dass wir uns bescheren können. Dann haben wir alle ein Bedürfnis nach Autonomie, Kontrolle und Selbstbestimmung. Das heißt, wir wollen ja nicht nur gebunden sein, sondern wir wollen auch unser eigenes Ding machen. Da gibt es viele Stolperfallen. Und tief damit verwoben ist natürlich unser Wunsch nach Selbstwertgefühl. Wir versuchen alle irgendwie unser Selbstwertgefühl zu beschützen in die eine oder andere Richtung. Und als letztes ist dieses Grundbedürfnis, dass wir alle gerne unguten Gefühlen aus dem Weg gehen. Also keiner hat Bock, sich traurig, ängstlich oder unsicher zu fühlen und nach guten Gefühlen streben. Und da liegen eben auch sehr viele Stolperfallen. Und wenn man dieses Programm kennt, weil das ist eigentlich unsere psychologische Konstitution, der Rest ist nur noch Thema und Variation, wenn man das einmal auf einer tiefen Ebene verstanden hat, dann fällt es natürlich viel, viel leichter, auch sozusagen bei sich den richtigen Schlüssel zu finden. Also wo muss ich eigentlich dran schrauben, um ein paar Sachen besser hinzukriegen im Leben und zufriedener mit mir zu sein und damit mich auch mehr auf Augenhöhe mit anderen Menschen zu begeben und auch entspannter im Umgang mit anderen Menschen zu sein. Und das mache ich halt wirklich Step by Step. Es gibt immer eine kleine Selbstreflexion und sofort dafür die Selbstheilung. Also du reflektierst mal, wie bist du bindungsmäßig aufgestellt, und wenn du merkst, oh, da sind so ein paar alte Defizite, gibt es sofort eine Übung für Selbstheilung, und so ist das Step by Step. Und ich finde, wenn man da jeden Tag 10 Minuten macht, finde ich den Aufwand wirklich sehr begrenzt, weil es sind keine umfangreichen Übungen, wo man dann stundenlang irgendwas oder Riesenrituale in den Alltag integrieren muss, sondern was man eigentlich so nebenher durch Selbstreflexion in kleinen Schritten einfach auch auflösen kann.
Klingt richtig spannend. Das Buch kommt am 22. Mai in die Läden, aber es kann natürlich auch schon vorbestellt werden, dass es dann auch schnell da sein wird. Du hattest die vier psychischen Grundbedürfnisse angesprochen, und ich würde auf eins davon gerne noch mal ein bisschen detaillierter eingehen, und zwar das Selbstwertgefühl. Du selbst nennst es das Epizentrum unserer Psyche. Und meine Beobachtung ist, dass die meisten Menschen von sich selber sagen, wenn man einfach mal so ein bisschen spricht, jetzt nicht im therapeutischen Kontext, aber dass sie einen ziemlich hohen, guten, stabilen Selbstwert haben.
Echt?
Dass aber die, also sagen sie, zumindest das beobachte ich, wenn man aber ihre Verhaltensweisen analysiert, dann deuten viele davon eher auf einen eher niedrigen Selbstwert hin. Und ich habe auf LinkedIn ganz kurz in Vorbereitung auf dieses Gespräch mal eine Umfrage gemacht in meiner Community, wie die Menschen ihren eigenen Selbstwert einschätzen auf einer Skala von 1 bis 10. 1 bis 3 eher schlecht, dann 4 bis 6 Medium und 8 bis 10. Die 7 war explizit ausgegraut. So, und 63% haben sich eine 8 bis 10 gegeben, 33% eine 4 bis 6 und nur 4% eine 1 bis 3. Meine Frage an dich, Steffi, ist, siehst du auch, dass Menschen ihren Selbstwert typischerweise überschätzen? Und wenn ja, warum ist das so?
Also, es gibt ja die sogenannten Selbstschutzstrategien. Das heißt, wenn ich jetzt eigentlich so das Gefühl habe, dass ich nicht genüge, lerne ich meistens schon als Kind, mich so zu verhalten, dass ich dieses Gefühl nicht so häufig spüren muss und vor allen Dingen, dass nicht auffliegt bei anderen Menschen, dass ich ja eigentlich nicht genüge. Dann fange ich zum Beispiel an, dass ich versuche, möglichst viele Erwartungen zu erfüllen, dass ich so zum gewissen Perfektionsstreben neige, dass ich sehr erfolgsmotiviert bin. So, das ist jetzt mal so ein Set von Selbstschutzstrategien, gibt noch andere. Ja. Und nicht wenig Menschen identifizieren sich irgendwann mit ihren Selbstschutzstrategien. Das heißt, sie spüren eigentlich gar nicht, dass da drunter noch was anderes liegt. Und das habe ich auch öfter in den psychologischen Gesprächen. Also muss ich sagen, ich habe ja auch so einen Podcast, Stahl aber herzlich. Da kann man da ja wirklich zuhören bei Psychotherapiegesprächen. Da mache ich ja wirklich psychotherapeutische Gespräche mit den Menschen.
Ich habe es im Einspieler schon genannt, aber nochmal hier große Empfehlung. Wirklich, es hat auch einen Grund, warum du auch da die Podcast-Rankings seit Jahren damit belegst. Es ist wirklich für Menschen, die da interessiert sind, absolute Hörempfehlung.
Dankeschön. Und da erlebe ich halt auch oft als Psychotherapeutin so dieses Ding, eigentlich ist mir schon klar, ich bin gut und so und habe auch schon einiges erreicht im Leben. Und dann sage ich, und jetzt spüren Sie bitte mal ganz tief nach innen. Ich glaube, im Übrigen haben Sie völlig was Sie da gerade sagen. Also es entspricht absolut der Realität, aber ich habe so das Gefühl, das sagt Ihnen gerade Ihr Verstand. Und Ihr Verstand hat natürlich recht. Aber ich möchte gerne mal hören, wie sieht es denn so ganz tief da drinnen aus? Sind Sie so im tiefsten Inneren, so vom Gefühl her, auch so der Überzeugung? Und wenn die Leute dann in sich spüren, dann sagen sie auch, nee, im tiefsten Inneren denke ich einfach immer noch, ich genüge nicht. Ne? Aber man will das ja auch nicht immer spüren, man spürt das auch nicht immer. Und es gibt viele, viele auch große Erfolgsmenschen, die sind sehr mit ihren Selbstschutzstrategien identifiziert. Und den kleinen Jungen oder das kleine Mädchen dahinter, was eben doch starke Selbstzweifel hat, das nehmen sie nicht bewusst wahr. Nun könnte man natürlich sagen, ja, dann lass es doch dabei bleiben, ist doch alles gut.
Genau,
das ja, würden jetzt viele denken. Erste. Ich bin totale Pragmatikerin, also ich bin das Gegenteil von fundamentalistisch, dem würde ich sofort zustimmen. Mhm. Wenn es nicht dann leider doch häufig so wäre, dass die Menschen sich zum Beispiel sehr verausgaben, dass sie sich wenig Freizeit gönnen, dass sie das Leben eigentlich gar nicht richtig genießen, dass sie nie wirklich entspannen können. Mhm. Oder dass sie, ich komme jetzt wieder auf das Thema, wie bin ich mit anderen Menschen, ein Mensch, der sehr gut mit seinen eigenen Gefühlen verbunden ist, das heißt, der seine Gefühle fühlt und nicht gewisse Gefühle, die nicht sein dürfen, einfach beiseite schiebt, der kann sich auch sehr gut mit den Gefühlen anderer Menschen verbinden. Das heißt, der ist sehr gut in der Lage zu Mitgefühl. Und Mitgefühl und Verständnis, das ist genau das, was die Welt braucht und unsere Gesellschaft einfach auch braucht, dieses Mitgefühl und Verständnis. Und deswegen ist es dann eben doch wichtig, vielleicht mal genauer hinzugucken.
Mhm. Und es ist jetzt natürlich eine wahnsinnig komplexe Frage, könnten wir eine eigene Episode machen, aber vielleicht könntest du uns ein paar Stichworte mitgeben. Wenn man jetzt erkannt hat, Selbstschutzstrategie ist nicht gleich echter Selbstwert, wie kommt man daran, dass man diesen Selbstwert, der jetzt vielleicht eher im unteren Bereich ist, ein bisschen aufpäppelt und stärkt?
Ja, jetzt gehen wir wieder auf los. Es ist im Grunde immer dasselbe. Also ich liebe es ja und das ehrlich gesagt verstehe ich das so innerlich auch als mein Lebenswerk und als meine Lebensaufgabe, diese scheinbare Komplexität unserer Psyche und zwischenmenschlichen Beziehung, scheinbare Komplexität, auf ihre tatsächlichen Strukturen hin zu untersuchen und diese Strukturen zu beschreiben, weil wir haben eben auch von den Grundbedürfnissen geredet. Am Ende des Tages sind die Sachen gar nicht besonders kompliziert. Und auch da die Frage, wie komme ich dahin, indem ich mir klar mache, dass ich wertvoll geboren worden bin und dass ich per se genüge, was nicht heißt, dass ich nicht Fehler mache, was nicht heißt, dass ich an meinen Schwächen arbeiten darf, aber dass ich per se einfach mal komplett okay bin und mich gar nicht so anzustrengen brauche oder wenn auf einem ganz anderen Feld als auf dem des Success und Erfolgs, dass ich per se genüge und die Vergangenheit von der Gegenwart unterscheide, wie wir es schon im Gespräch hatten. Also es geht eben weniger um Boostern, als vielmehr darum zu sagen, ich bin okay und auch wenn ich Fehler mache. Ich muss mich mir nicht von morgens bis abends auf gut Deutsch den Arsch abreißen, um mir und anderen Menschen irgendetwas zu beweisen. Beziehungsweise die andere Kompensationsstrategie, die gerade bei Männern sehr verbreitet ist, ist ja auch die, dass man sich nur auf sich selber verlässt und denkt, ich muss euch hier auch gar nichts beweisen, weil im Grunde genommen auf gut Deutsch scheiße ich auf eure Anerkennung. Ich mache stur mein eigenes Ding und ich brauche euch alle sowieso nicht. Ich bin die einsame Insel, auf die ich baue und auf die ich vertraue. Und das führt natürlich dazu, dass diese Menschen nie wirklich in eine echte, tiefere Beziehung mit anderen gehen können, sehr viel von ihrem Leben an Qualität verpassen und natürlich auch wenig Empathie haben, weil sie sehr auf sich selber bezogen sind.
Kleine persönliche Ergänzung dazu, war jetzt gar nicht geplant, dass ich sage, aber ich habe jetzt seit 6 Monaten ein kleines Kind und habe eine wundervolle Partnerin, wie seit 6 Jahren. Aber in dem, was du gerade beschrieben hast, war ich in dem mittleren Teil meines Lebens komplett verhaftet und habe deshalb auf einer oberflächlichen Ebene gesagt, ich brauche keine Kinder, um glücklich zu sein. So, niemand braucht Kinder, aber ich erlebe jetzt, wie glücklich es mich macht. Aber aus genau diesen, du hast mir gerade aus meiner Emotion in meinen Mitte 30ern eben rausgesprochen, das war... Ich habe das als sinnvoll erachtet, mich emotional so selbstständig und eigenständig zu fühlen, dass ich auf keine andere Person irgendwie angewiesen bin. Und da fallen natürlich Partnerinnen, Kinder erstmal zur Last in Anführungsstrichen, weil man sich ja eben doch abhängig macht. Genau. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, ich bin Expertin für Bindungsangst, also ja. Da kann ich dir einen Kollegen drüber halten.
Klar. Können wir vielleicht danach machen, aber ich kann berichten, dass ich aus der Episode auch ausgestiegen bin und jetzt mich sehr gerne gebunden habe und die emotionale Vielfalt, die aus so einer Situation entsteht, auch sehr, sehr genieße. Steffi, wir kommen langsam zum Ende. Ich möchte aber noch ein Thema ansprechen, sind wir eigentlich gerade mittendrin, und das ist Gefühle. Das ist natürlich auch nochmal ein Riesending. Männer sprechen zu wenig über Gefühle, wird ja immer klischeehaft gesagt. Deshalb, das ändern wir jetzt hier. Ich hatte einen Gast hier, den Michael Trautmann, von einer gewissen Zeit. Und der hatte hier sehr eindrücklich von seiner sogenannten, kannte ich vorher nicht, agitierten Depression berichtet. Und mir erklärt, dass es unter anderem daraus entstand, dass er einen Großteil seiner Emotionen gar nicht zugelassen hat, sondern nur das Positive in seinem Leben zugelassen hat. Und niemand hätte ihm von außen eine Depression bescheinigt, weil das Bild auch ein ganz anderes ist, eher aktiv, eher machermäßig unterwegs. Und meine Frage an dich, Steffi, ist, wir haben vorhin gehört, dass Menschen aus guten Gründen eher einen Bogen um negative Emotionen machen wollen, weil sie sind anstrengend, sie tun weh. Aber welchen Preis zahlen wir mit unserer Psyche, wenn wir einen bestimmten Teil der Emotionen dauerhaft ausblenden aus unserem Leben?
Ja, der Preis ist, dass wir halt und halt letztlich wenig lebendig fühlen. Dass bei der, wie gesagt, agitierte Depression, ich sage immer notorisch selbst abgewandt. Also ich muss mich permanent beschäftigt halten, um mich nicht zu fühlen. Also da draußen gibt es Millionen Menschen, die einfach nicht still sitzen können, weil sie in der Stille eben dann diese unangenehmen Gefühle, also derer gewahr werden. Aber es ist natürlich ein Leben im, ja, wie soll ich sagen, ja, so an der Oberfläche oder in so einer ganz komischen Realität, weil ich ja eigentlich gar nicht mit mir selbst verbunden bin. Das heißt, so eine echte Lebendigkeit, so ein tiefes Glück, ich darf sein, ich darf am Leben sein, das Leben ist schön und ich bin gut, so wie ich bin, kann sich gar nicht einstellen, weil ich ja von morgens bis abends damit beschäftigt bin, mich von mir selber abzulenken. Und der Preis ist für mich selber hoch, aber auch für die Menschen, die mit mir zu tun haben. Denn wenn ich immer von mir davonlaufe und Gefühle abwehre, kann ich mich auch nicht wirklich mit anderen Menschen emotional verbinden. Also der Preis ist auch eine Einsamkeit. Mhm.
Macht hochgradig Sinn. Ein zweites Gefühl, wo ich noch sehr gerne deine Perspektive drauf hätte, weil es auch Millionen von Menschen betrifft, ist Angst. Aber in einer ganz speziellen Ausprägung, da würde ich gerne aufs Englische gehen, weil da gibt es eine Unterteilung, die, finde ich, mehr aussagt. Im Deutschen gibt es Angst, im Englischen gibt es diese Unterscheidung zwischen Fear und Anxiety. Fear ist diese ganz konkrete vor etwas Angst haben und Anxiety eher dieses ängstlich sein, diese immer in einer Übererregung des Nervensystems zu sein. Und diese Anxiety führt bei Menschen ganz oft dazu, dass sie eben Dinge nicht tun, die sie eigentlich tun möchten oder auch tun sollten. Das Stichwort Prokrastination ist ja dann ein Riesending, wo Menschen sich auch verurteilen, denken, sie seien faul, was ja gar nicht stimmt, sondern sie meiden ein Gefühl, was hinter dieser Aktivität letztendlich steckt. Aber könntest du uns mal sagen, welche psychologische Funktion diese Angst für uns hat? Warum ist das so eine präsente Emotion? Und wie können Menschen, die sich von ihr eingeengt und begrenzt fühlen, da rauskommen?
Ja, Angst ist halt zutiefst menschlich und wir leiden alle unter Ängsten, weil das geht auch gar nicht anders. Schon allein, weil unser Leben einfach definitiv einen schlechten Ausgang nimmt. Es ist einfach so, dass wir sterben. Und also viele können es ganz gut verdrängen, aber wenn man mal selbst ehrlich ist und die Augen aufmacht, ist das einfach entsetzlich. Also wie soll man das überhaupt verwalten? Also auch diesen riesen Kontrollverlust, der damit einhergeht. Und es geht letztlich auch immer, im Grunde geht es auch immer um die Angst zu sterben. Denn wenn ich zum Beispiel soziale Ängste habe und viele Menschen haben eben enorme soziale Ängste, Versagensängste, dann geht es ja immer so um die Frage, gehöre ich noch dazu oder werde ich verstoßen? Erlebe ich riesige Beschämungserlebnisse, weil ich mich irgendwo ganz fürchterlich blamiere, weil ich irgendwas nicht hinkriege, auch Prokrastination, dahinter steckt eigentlich immer Versagensangst. Ich weiche meiner Versagensangst aus, weil ich Angst habe, der Aufgabe nicht gewachsen zu sein oder irgendwas nicht hinzukriegen. Und Angst ist permanent eigentlich mit im Leben dabei. Und deine Frage war, wie kann ich da aussteigen? Also auch nur, indem ich mir mal die Angst angucke und sie erstmal zulasse und mal einfach sage, okay, Angst, da bist du jetzt, ich nehme dich jetzt mal an. Wovor willst du mich eigentlich warnen? Was ist immer deine Sorge? Wofür willst du mich bewahren? Dann der Angst mal zuhören, ja, ich will dich dafür bewahren, dass du dich blamierst und dass wir hier bloß nicht auffliegen und du musst dich schon mächtig anstrengen. So, und das sagt jetzt die Angst alias Schattenkind. Und dann kann die Erwachsene natürlich auch mal sagen, sag mal Angst, ist das wirklich so? Ich weiß, bei Mama und Papa, da war es oft so, viele Beschämungserlebnisse, aber guck mal, heute sind wir doch groß. Mhm. Und wenn du mich schon warnen willst, musst du immer so einen Terror schieben. Geht es vielleicht ein bisschen leiser, ich werde dir trotzdem zuhören. Na, du musst mich ja nicht immer komplett vereinnahmen, ich verstehe schon deine Botschaft. So und sozusagen mal im inneren Dialog zu versuchen, sich ein bisschen mehr mit der Angst zu verbünden. Mhm. Und vielleicht auch ein paar Deals mit ihr zu schließen. Mhm.
Was mir persönlich so als Echtzeitstrategie hilft, ist, drei Fragen zu beantworten. Erstens, wovor ganz konkret habe ich Angst? Ja. Das Aufschreiben, dem Ganzen einen Namen geben. Dadurch wird schon viel Schrecken genommen. Das Zweite ist, was ist das Schlimmste, was passieren könnte? Den Worst Case wirklich mal konkret machen. Ja. Und das Dritte ist, jetzt schon zu definieren, du hast vorhin Metastrategie gesagt, was werde ich tun, wenn dieser Worst Case eintritt, dass ich vorbereitet bin. Und wenn man einen Plan für den Worst Case hat und den dadurch entkräftet hat, dann tritt oft schon Entspannung ein, weil, wie gesagt, erstens nicht so schlimm und zweitens, man weiß, was zu tun ist, wenn. Und Fakt ist ja auch, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber nach meiner Erfahrung sind 99,99999% aller Dinge, über die man sich Sorgen macht, die treten einfach nicht ein.
Ja und nein. Auf der anderen Seite treten ganz furchtbare Dinge ein, um die man sich nie einen Kopf gemacht hat.
Stimmt. Auch wichtiger Punkt, ja.
Also ganz schlimme Sachen, da hat man nie mit gerechnet, was weiß ich. Plötzlich erkrankt die Schwester, die noch 10 Jahre jünger ist, lebensbedrohlich. Oder ein geliebter Mensch fällt plötzlich tot um mit einem Herzinfarkt, wo man nie gedacht hat, der war doch immer so fit, der hat auch immer Tennis gespielt. Also ganz schlimme Dinge treten ja einfach auch ein. Und deswegen ist es so wichtig, um hier und heute zu leben. Und für mich auch noch eine Strategie on top, sein eigenes Schicksal mal ein bisschen zu relativieren. Also wie schlimm ist das eigentlich im ganzen Weltgeschehen, wofür ich jetzt gerade Angst habe? Denn im Zustand der Angst nehmen wir uns ja auch viel zu wichtig. Mhm. Und fokussieren unheimlich auf irgendeine kleine Situation. Und wenn man mal wieder auf Weitwinkel stellt und wirklich über den Tellerrand guckt, sich zu fragen, wie wichtig ist das jetzt wirklich? Beziehungsweise wie wichtig wird das noch in einem Jahr sein?
Ja, absolut. Wow, ich habe noch 2 letzte Fragen, Steffi. Die eine, ich bin gespannt, wie du sie findest, aber die stelle ich gerne Gästen, die ich hier habe. Und zwar, stell dir mal vor, du hast kurz vor der Tagesschau, gibt es ja immer einen letzten Werbespot, der geht so 30 Sekunden ungefähr, wo man einen großen Teil Deutschlands erreicht und du darfst in diesem Werbespot deine wichtigste Botschaft absetzen. Was wäre deine Message zum Thema menschliche Psyche, die du Deutschland mitgeben möchtest?
Die Message, also jetzt ist so ich müsste da noch ein bisschen an dem Wording feilen, aber rein vom Content her wäre die Message: Reflektiere dich selbst, verbinde dich mit deinen Gefühlen, nur dann kannst du wirklich ins Mitgefühl gehen und Mitgefühl ist der Schlüssel zur Rettung der Menschheit.
Mhm. Könnten wir so direkt nehmen.
Aber ich finde, das ist so unglaublich viel da draußen passiert, was niemals passieren würde, wenn die Beteiligten zu Mitgefühl befähigt wären.
Ja. Ja. Okay, letzte Frage, die ich auch, die stelle ich tatsächlich jedem, ist immer die letzte Frage und zwar noch meine persönliche, Steffi. Wenn du auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens zurückblickst, was ist daraus deine wichtigste Erkenntnis?
Ich glaube, die wichtigste Erkenntnis ist, dass Leid und Glück extrem dicht beieinander liegen und wir, wenn wir gute Zeiten haben, das auch wirklich genießen sollen und sagen, toll, weil es kann jeden Tag auch wieder anders kommen und dass eine gewisse Lebenszufriedenheit oder wenn wir gerade keine krassen Schicksalsschläge haben, dass auch wirklich zu sagen, wunderbar. Also für mich persönlich ist auch Glück die Abwesenheit von Unglück, muss ich sagen. Und das einfach nicht so selbstverständlich hinzunehmen, weil von heute auf morgen kann das Leben schon wieder komplett anders sein, weil irgendeine ganz große Scheiße passiert.
Ja, absolut. Vielen Dank, Steffi. Es war eine große Ehre, dass du uns hast teilhaben lassen an deinen Gedanken. Das Kind in dir muss Heimat finden, hat wahrscheinlich schon jeder in Deutschland, wenn man sich die Verkaufszahlen ansieht. Deshalb meine Empfehlung, wer wir sind, noch nicht hat. Aber vor allem jetzt dann auch das Arbeitsbuch, was demnächst in die Läden kommt. Du hast uns heute gezeigt, dass es zwar Arbeitsbuch heißt, aber eher ganz kleine, einfache Alltagstipps sind, um das, was theoretisch leicht verständlich ist, wirklich in die Emotionen, ins Doing und auch ins Unterbewusstsein reinzukriegen. Denn da entscheidet sich ja letztendlich, ob es das Leben verbessert, die Gefühlslage verbessert. Und für alle, die sagen, ich komme eigentlich ganz gut klar, ich finde das, was du mehrfach betont hast, wir machen das nicht nur für uns, sondern wir machen es, damit unser Umfeld, unsere Liebsten, unsere Familie, unsere Kolleginnen und Kollegen einfach noch einen besseren Mitmenschen mit uns haben. Und ich glaube, das ist einer der schönsten Antreiber, die wir haben können, um ein bisschen an unserer Psyche, an unserem inneren Kind, Schattenkind, Sonnenkind arbeiten zu dürfen. Vielen Dank, Steffi. Ich wünsche dir für dein Buch und weiterhin für alles ganz, ganz viel Erfolg und hoffe, dass wir uns bald mal wiedersehen.
Danke dir, Chris. Danke dir.